Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Hallo zusammen, wir haben den 4. April, Montag, und seit dem Wochenende sehen wir die schockierenden Bilder aus Butscha in der Ukraine. Zivilisten, die tot auf offener Straße liegen. Die europäische Presse ist sich einig, angesichts dieser Bilder, da dürfe niemand mehr wegschauen. Was aber, wenn man es vielleicht muss, weil man sehr stark auf diese Bilder reagiert? Darüber spreche ich mit der Psychologin Irina Dannert, die uns auch sagt, was diese Bilder in uns auslösen.
Diese Bilder fördern die Idee, der Vorort, sage ich mal, von Köln oder der Vorort von Frankfurt wird angegriffen und es liegen Leichen in den Straßen. Und das macht sie ja sozusagen so nah an unserer Realität. Weil wir das Bild haben, die Pforte von Kiew haben vorher funktioniert. Es ist nicht so leicht, es zu abstrahieren wie bei einer kriegerischen Auseinandersetzung in Afghanistan.
Wir hören heute, dass es auch erstmal keine Pflicht zum Impfen für alle ab 18 Jahren geben wird. Die Gruppe im Bundestag, die für eine Impfpflicht war, die sieht wenig Erfolgschancen und deshalb wird das Projekt erstmal auf Eis gelegt. Diese Woche Donnerstag soll ja abgestimmt werden. Wie es dazu kam, schauen wir uns auch genauer an. Und bei Mieten ändert sich was in Zukunft. Stichwort CO2-Steuer.
Wenn Sie Mieter sind in einer Wohnung, die nicht saniert ist, dann können Sie die Heizung runterdrehen und haben trotzdem hohe Heizkosten. Und deswegen diese Mieter werden entlastet.
Was das konkret für die Nebenkosten bedeutet, auch das klären wir heute für euch in diesem Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das russische Militär zieht sich offenbar zurück, verlagert seine Truppen, hinterlässt eine Spur des Grauens. Das zeigen die Bilder aus Butscha, einem Vorort von Kiew. Es sind nicht die ersten Gräueltaten russischer Soldaten, sagt Wenzel Michalski, Direktor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
Wir haben da auch Fälle dokumentiert, schon Anfang März. Das deutet also darauf hin, dass die Kriegsverbrechen schon in der ganzen Zeit passiert sind, wohl während die Russen da sind, nicht nur jetzt auf dem Rückzug.
Gesine Dornblüt beobachtet die Situation für uns in der Ukraine. Gesine, wie sind die Reaktionen in der Ukraine auf das, was da jetzt ans Licht kommt?
Ja, Präsident Volodymyr Zelensky, der war heute in Butscha mit lokaler und internationaler Presse. Er wirkte sehr leise, nachdenklich, müde, angespannt. Und er wurde dann gefragt von der BBC, ob er es noch für möglich halte, über Frieden mit Russland zu verhandeln. Und da hat er gesagt, ja, die Ukraine brauche Frieden. Die Ukraine werde weiter sich diplomatisch anstrengen, parallel natürlich zu den militärischen Bemühungen. Aber die Verhandlungen, die würden schwieriger werden, wenn man sehe, was Russland getan habe. In der Ukraine gibt es viele Stimmen jetzt, die ein internationales Tribunal verlangen, entsprechend den Nürnberger Prozessen. Das sagt auch der ukrainische Verteidigungsminister. Und Präsident Zelensky hat heute auch gesagt, dass er angeordnet habe, einen neuen Sondermechanismus der Justiz in der Ukraine zur Untersuchung all dieser Verbrechen der Besatzer auf dem Gebiet der Ukraine zu ermöglichen. Und er ruft alle Menschen auf, bei dem Sammeln von Beweisen zu helfen für die Kriegsverbrechen. Das beginnt bereits. Heute waren mehr als 50 Ermittler unterwegs und morgen soll sich bereits der UN-Sicherheitsrat ja auch beschäftigen mit dem Thema.
Also da analysiert man nochmal das. Wie ist denn die Lage sonst in der Ukraine, abgesehen von dem, was in Butscha passiert ist?
Also erstmal muss man ja sagen, dass diese grauseligen Bilder aus Butscha, die gibt es nicht nur aus Butscha, sondern auch aus ungefähr einem Dutzend anderer Orte nordwestlich von Kiew. Mhm. Zugleich bestätigt sich, was seit Tagen gesagt wird von ukrainischen und westlichen Geheimdienst- und Militärexperten, dass nämlich das kein Rückzug der russischen Truppen ist, sondern eine Umgruppierung. Es gibt jetzt auch Videobelege von Militäranalysten, von Internationalen dafür, dass russisches militärisches Gerät aus Belarus nach Belgorod geschafft wurde. Das ist in Russland direkt an der Grenze zur Ukraine, nicht weit von Kharkiv. Und vom ukrainischen Verteidigungsministerium hieß es auch, man rechne jetzt damit, dass Russland versuchen werde, Kharkiv ganz einzunehmen. Außerdem haben die Verwaltungschefs von mehreren Orten im Osten der Ukraine, nämlich von Slawiansk und Pokrowsk, die Bewohner aufgerufen, alle Zivilisten aufgerufen, das Gebiet zu verlassen. Man versucht offensichtlich ganz klar, ja, rechnet dort damit, dass sich die Kämpfe ausweiten werden in den nächsten Tagen.
Gesine, du warst lange Jahre Korrespondentin in Russland. Du kennst die Mechanismen dort. Gehören solche Kriegsverbrechen denn ein Stück weit auch zur russischen Strategie?
Also das haben viele Militärexperten heute hervorgehoben und die Social Media Kanäle sind, zumindest bei dem, was ich sehe, heute voll mit Erinnerungen an Novaya Aldi. Das ist ein Ort in Tschetschenien, ein Vorort von Grozny. Und dort haben die Menschen am 5. Februar 2000 etwas ganz Ähnliches erlebt, ohne das jetzt vergleichen zu wollen. Mhm. Damals war Wladimir Putin gerade neu an der Macht, noch nicht Präsident, aber Premierminister. Und der zweite Tschetschenienkrieg hatte begonnen. Offiziell hieß das ja eine Operation zur Wiederherstellung der Verfassungsordnung. Da kam die OMON, die Sondereinheiten des Innenministeriums, in dieses Dorf, Novaya Aldi, unterteilten das in zwei Hälften. Auf der linken Seite wurden die Häuser abgebrannt und die Frauen vergewaltigt. Und auf der rechten Seite wurden 56 Menschen erschossen, darunter alte Menschen, ein Säugling, eine Frau, die im 9. Monat schwanger war. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in zwei Urteilen den russischen Staat für schuldig daran erklärt, an den Morden und auch daran, dass den Opfern dann später in Russland Gerechtigkeit verweigert wurde. Also das ist genau die gleiche Strategie, die wir jetzt auch sehen, der Unterschied. Aber dass sich für Tschetschenien damals im Westen kaum jemand interessiert hat.
Gesehen, ich muss noch mal persönlich fragen. Wir reden ja heute hier in der Sendung darüber, was solche Bilder und solche Videos mit uns machen. Und wir Journalistinnen und Journalisten haben sicherlich einen professionellen Blick darauf und sind auch verpflichtet, das anzuschauen ein Stück weit und darüber zu berichten. Wie gehst du explizit, die ja sehr oft über die Situation in der Ukraine berichtet, damit um?
Also mir hilft es tatsächlich, die Dinge weiterzugeben, sie sozusagen mit der journalistischen Distanzbrille anzugucken, auch zu gucken, was kann ich erzählen, was kann ich zumuten, was ist wichtig. Ich ordne das ein in den Zusammenhang. Das hilft mir, ein bisschen Distanz dazu zu wahren einfach.
Sagt Gesine Dornblüt, die die Situation in der Ukraine für uns beobachtet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Zivilisten, die hier die Straße runterliegen, bei denen sind die Hände hinter dem Rücken gebunden. Man sieht, dass sie exekutiert wurden. Das ist Genozid vom ukrainischen Bevölkerung. Das ist Völkermord.
Vitali Klitschko, Kiews Bürgermeister, ist genauso fassungslos wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
It is a brutality against civilians we haven't seen in Europe for decades, and it's horrific and it's absolutely unacceptable.
Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat Konsequenzen angekündigt.
Diese Verbrechen der russischen Streitkräfte müssen wir schonungslos aufklären.
Wir sehen diese Bilder in den sozialen Netzwerken, wir sehen sie vielleicht auch in den Nachrichtensendungen und dann sind sie erstmal drin in unserem Kopf. Der erschossene Mann, gefesselt auf der Straße, die Hand einer Leiche, an der noch der Ehering zu sehen ist. Wie verarbeitet man das am besten? Darüber spreche ich mit der Psychologin und Traumapädagogin Irina Dannert. Hallo Irina.
Hallo.
Was macht das mit uns, wenn wir diese Bilder sehen?
Ich finde es an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, diese Bilder sind erstmal nicht immer traumatisch, sondern potenziell traumatisch. Und wie wir auf diese Bilder reagieren, hängt natürlich davon ab, in welcher Verfassung sind wir gerade und was ist unsere Lebensgeschichte. Wenn wir selbst beispielsweise Krieg, Flucht, Migration erlebt haben, werden uns diese Bilder anders treffen, als wenn wir gerade uns total stabil fühlen. Etwas, was häufig vorkommt, ist, sie machen uns ohnmächtig, sie überfordern uns. Und so wie gerade die gesellschaftliche Stimmung ist, können sie uns auch noch mehr Angst machen, als sie vielleicht eh schon haben. Und sie machen uns irgendwie hilflos.
Ich meine, in der Regel in seinem Feed, klar kann man den selektieren, aber man wird ja auch nicht vorgewarnt. Also man schlittert dann vielleicht so rein in ein Bild oder in ein Video. Ist das nicht auch ein Problem?
Ja, das ist ein Problem, weil wir uns so da nicht drauf vorbereiten können. Und da diese Bilder ja gerade überall sind, kann man ihnen ja quasi nicht entgehen. Und da ist ja schon die Frage, wofür brauchen wir auch diese Bilder, die ja nicht eine rein psychologische Frage ist, sondern ich glaube eine Frage, die man auf unterschiedlichen Ebenen diskutieren kann.
Absolut. Man kann ja auch sagen, solche Bilder sind immens wichtig, damit Menschen eben erreicht werden auf unterschiedlichen Plattformen und mitbekommen, was da eben passiert in der Ukraine.
Dass diese Bilder so dramatisch für uns sind, häufig, weil wir die Ukraine vorher als einen funktionierenden Staat wahrgenommen haben und es dadurch so eine Nähe gibt zu unserem Leben. Diese Bilder fördern die Idee, der Vorort, sage ich mal, von Köln oder der Vorort von Frankfurt wird angegriffen und es liegen Leichen in den Straßen. Und das macht sie ja sozusagen so nah an unserer Realität. Weil wir das Bild haben, Kiew, die Pforte von Kiew haben vorher funktioniert. Und das ist es nicht so leicht zu abstrahieren wie bei einer kriegerischen Auseinandersetzung in Afghanistan.
Wie kann ich denn jetzt konkret damit umgehen, wenn ich diese Bilder gesehen habe, wenn es mich so trifft, dass ich nicht mehr einschlafen kann oder dass es mich völlig aus der Bahn haut? Also hilft es dann, das irgendwie in einen Kontext zu setzen?
Ja, da hilft es auf jeden Fall, das in den Kontext zu setzen. Und was ich da nochmal wichtig finde zu sagen, je nachdem, was wir erlebt haben, sollten wir unterschiedlich mit diesen Bildern umgehen. Also wenn wir von uns wissen, dass wir selbst vielleicht traumatische Erfahrungen gemacht haben, dass wir Krieg und Flucht erlebt haben, sollten wir nochmal mehr darauf achten, uns davor zu schützen. Wenn diese Bilder jetzt da sind, sollten wir gucken, dass wir uns irgendwie davon distanzieren. Durch Dinge, die wir dem entgegensetzen. Durch Beispiel andere starke äußere Reize, wie ein Geruch, eine bewusste sportliche Aktivität, um den Stress abzubauen, also sozusagen Stress zu reduzieren, durch Aktivität, nicht durch Entspannung, und uns, wie gesagt, mit schönen Inhalten beschäftigen, um dem etwas entgegenzusetzen.
Ich verstehe natürlich den Punkt, dass man darüber spricht, dass man es vielleicht etwas abpuffert, sage ich mal so, in der Wirkung. Aber irgendwann kommt doch das Bild dann wieder mit voller Kraft zurück in mein Gedächtnis.
Da finde ich es nochmal wichtig, dass wenn wir die Bilder jetzt einmalig sehen, dass wir ja nicht durch ein Bild direkt schwerst traumatisiert werden. Ja, die Belastungen können immer wiederkehren. Und ich denke auch, je mehr Bilder sozusagen von diesem Krieg entstehen, und je mehr Bilder wir konsumieren, umso mehr verfestigen sich dann ja vielleicht auch die Bilder und die dazugehörigen Emotionen. Wenn wir merken, dass wir uns nicht mehr von diesen Bildern distanzieren können, dann sollten wir als erstes aufhören, diese Bilder uns anzuschauen. Weil dann ist es sozusagen schon eine recht starke Belastungsreaktion auf diese Bilder. Wir wissen aus sozusagen psychotraumatologischer Sicht, dass wir auch traumatisiert werden können über ein Zeugensein. Und da sprechen wir von sogenannter sekundärer Traumatisierung. Das heißt sozusagen, in Bezug auf diese Bilder ist es schon wichtig, sie je nach eigener Verfassung und nach eigener Belastung sehr dosiert, sage ich mal, zu konsumieren.
Das fasse ich vielleicht mal so als Selbstschutz zusammen. Irina, wenn ich es richtig weiß, hast du dir die Bilder aus der Ukraine auch nicht angeguckt, ne?
Ich habe mich dafür entschieden, die Bilder nicht zu sehen, weil ich merke, dass ich mich gerade sehr viel mit dem Thema Trauma und Flucht beschäftige und dass ich in dem Kontext merke, dass ich die Bilder gerade nicht noch zusätzlich benötige und sie mich vielleicht dann tendenziell auch sehr berühren würden. Und ich da merke, da möchte ich mich gerade vor schützen.
Sagt die Psychologin und Traumapädagogin Irina Dannert. Wir haben darüber gesprochen, wie wir die Bilder verarbeiten, die wir seit dem Wochenende aus der ukrainischen Stadt Butscha sehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die jetzige Corona-Welle ist möglicherweise gebrochen. Ja? Seit einigen Tagen geht der Trend bei den Neuinfektionen nach unten. Aber eine neue Welle, das wissen wir, könnte spätestens im Herbst dann wieder da sein. Und deshalb diskutiert die Politik, ob es eine Impfpflicht geben sollte und wenn ja, für wen. In 3 Tagen, da will der Bundestag abstimmen. Aber jetzt ist schon klar geworden heute, eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene, also alle ab 18 Jahren, wird es wohl erstmal nicht geben. Sprechen wir drüber mit Aglaya Dana aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Aglaya, warum gibt es die Impfpflicht für alle Erwachsenen vermutlich nicht?
Weil es dafür keine ausreichende Mehrheit geben würde. Das haben die Abgeordneten, die diesen Gesetzentwurf für eine Impfpflicht ab 18 erarbeitet haben, erkannt. Also ihr Vorschlag hatte zwar bisher die meiste Unterstützung, aber nicht genügend. Das ist ja bei dem Thema ein bisschen schwierig, weil der Fraktionszwang aufgehoben worden ist. Und deshalb müssen eben Mehrheiten gefunden werden. Das ist ein bisschen komplexer als sonst. Und diese Gruppe eben mit Politikerinnen und Politikern aus SPD, Grünen und FDP hat deshalb einen Rückzieher gemacht von dem bisherigen Vorschlag und jetzt einen neuen Kompromissvorschlag vorgelegt. Das Ziel des Ganzen ist, so zumindest eine Variante der Impfpflicht durchzubekommen, wenn auch eben nicht sofort die ab 18.
Sondern die ab 50 Jahren, wenn ich es richtig gehört habe, heute in den Nachrichten. Was genau ist geplant?
Genau, also alle über 50 sollen sich oder ab 50 sollen sich bis zum Herbst impfen lassen. Ab dem 1. Oktober würde dann eine Impfpflicht gelten. Aber für die Jüngeren, also 18 bis 49 Jahre, könnte die auch noch kommen. Also der Vorschlag sieht vor, dass Anfang September nochmal auf die Corona-Lage geguckt wird, auch auf die Impfquote dann. Und dann könnte der Bundestag nochmal abstimmen, ob doch alle einbezogen werden. Und schon vorher wäre für alle ab 18 eine Impfberatung verpflichtend.
Das ist ja in erster Linie ein Kompromissvorschlag, der so in Richtung Union geht. Weil Union, die haben sich bisher bei der Impfpflicht immer quergestellt. Was hört man da heute von CDU, CSU?
Ablehnung. Also der gesundheitspolitische Sprecher Tino Sorge hat mehreren Medien gesagt, dass die Unionsfraktion dem Vorschlag nicht zustimmen werde. Aus seiner Sicht ist das eine Mogelpackung. Also einige Abgeordnete der Ampelkoalition, so sieht er es, versuchen jetzt durch die Hintertür doch noch eine Impfpflicht ab 18 durchzubringen, indem man die Entscheidung darüber eben einfach ein bisschen nach hinten verschiebt. Und Tino Sorge meint außerdem, dass dieser Vorschlag aus seiner Sicht vor Gericht gestoppt werden könnte.
Was möchte denn die Union stattdessen?
Das ist eine gute Frage. Also die war ja eigentlich lange für eine Impfpflicht, aber das hat sich dann geändert. Und jetzt will die Union erstmal nur ein Impfregister, also eine Stelle, wo gesammelt wird, wer ist eigentlich gegen Corona geimpft, wer noch nicht, wer ist genesen und so weiter. Also eine bessere Informationsgrundlage. Und dann hat die Fraktion auch einen eigenen Vorschlag präsentiert. Und da ist die Rede von einem Impfmechanismus. Das heißt, erst wenn sich die pandemische Lage verschlechtert, soll dann schrittweise doch eine Impfpflicht eingeführt werden. Erst für Leute ab 60, dann, wenn das noch nicht reicht, ab 50 und dann für Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur. Aber da ist relativ vieles unklar. Also zum Beispiel auch, wann denn diese einzelnen Schritte dann eingesetzt werden. Also inwieweit sich die pandemische Lage eben verschlechtern müsste dafür.
Und auch dafür ist ja vermutlich eine Mehrheit aller Stimmen, also auch aus der Union, nötig. Also sieht schlecht aus mit der Impfpflicht, ja?
Ja, zurzeit schon. Also die Gruppe, die diese Impfpflicht durchsetzen will, die eben ab 50, vielleicht dann ab 18, ist bereit, auf die Union zuzugehen. Also sie hat ein Impfregister in ihren Vorschlag aufgenommen. Aber bisher reicht das halt eben offenbar nicht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der versucht es jetzt nochmal, der wirbt dafür, diesem neuen Vorschlag am Donnerstag zuzustimmen. Und der hat am Wochenende im Deutschlandfunk auch nochmal gewarnt, wenn die Impfquote im Herbst nicht deutlich höher ist als jetzt, könnte es aus seiner Sicht wieder sehr hohe Infektionszahlen geben, viele Tote und möglicherweise auch neue Einschränkungen. Also dass zum Beispiel Läden oder Büros dicht machen müssen.
Er hat den Blick da also in die Zukunft. Am Donnerstag, da stimmt der Bundestag ab, ob es eine allgemeine Impfpflicht geben wird oder nicht. Eine Pflicht für alle ab 18 Jahren ist aber heute erstmal schon vom Tisch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ha, macht gerade keinen Spaß. Blick auf eine Strom- oder Gasrechnung. Die Preise bewegen sich da steil nach oben, vor allem seit dem Krieg in der Ukraine. Und sie können auch noch weiter steigen, denn wir wollen ja perspektivisch irgendwann auch unabhängig werden vom russischen Gas. Die Bundesregierung will jetzt Abhilfe schaffen, schraubt deswegen an der CO2-Steuer. Und wie sich das auf eure Strom- und Gasrechnung auswirken kann, das erklärt uns jetzt Mintu Tran aus unserem Team. Du hast dir das genauer angeschaut. Und komm, gib uns nochmal Nachhilfe. Was genau ist die CO2-Steuer?
Also diese CO2-Steuer, die wurde 2021 eingeführt, eben als Instrument, um die Klimaziele zu erreichen. Und im Mittelpunkt stehen da die CO2-Emissionen. Also CO2 ist ja ein Treibhausgas, das heißt zu viel CO2 in der Atmosphäre, die sorgt dafür, dass die Erde sich immer weiter aufheizt. Und das hat uns ja in die Klimakrise geführt, in der wir ja jetzt sind, wo sich die Erde eben immer weiter aufheizt. Und seit 2021 gilt deswegen, CO2-Emissionen haben einen Preis hier in Deutschland. Mhm. Aktuell gilt ein Preis von 30 Euro pro Tonne CO2, die beim Verbrennen von Heiz- und Kraftstoffen ausgestoßen werden. Das wird dann schrittweise bis zu 55 Euro im Jahr 2025 steigen.
Und wer zahlt das?
Grundsätzlich jeder, der CO2 ausstößt, Firmen zum Beispiel, aber auch wir Verbraucher merken das, vor allem beim Tanken, weil Benzin und Diesel ja teurer werden, aber auch beim Heizen, wenn man mit Öl und Gas heizt. Und in Deutschland heizen die meisten Haushalte ja mit Gas. Und beim Wohnen ist die Idee eben hinter der CO2-Steuer, dass die MieterInnen dadurch bewegt werden sollen, effizienter zu heizen. Und die VermieterInnen wiederum, die sollen Anreize bekommen, um ihre Gebäude in Schuss zu halten und zu sanieren, also zu dämmen, moderne Fenster einzusetzen oder eben modernere Heizungen einzubauen. Aber bisher muss man sagen, haben bei den Heizkosten nur die Mieter diese CO2-Steuer getragen. Und das soll sich eben jetzt ändern. Darauf haben sich die Ampelparteien gestern darauf geeinigt, dass die Vermieter auch einen Teil übernehmen müssen.
Ja, dass nur Mieterinnen und Mieter den CO2-Preis zahlen müssen, das war ja das, was man als unfair empfunden hat. Immerhin kann ein Mieter ja, wenn man so will, wenig machen, dass das Gebäude einfach schlecht gedämmt ist und man deswegen Heizung höher drehen muss, ne?
Genau, eine neue Heizung ohne Gas kann man als Mieterin oder Mieter ja auch nicht einbauen. Deswegen ab 1. Januar 2023 sollen die Vermieter auch beim CO2-Preis beteiligt werden. Darauf hat sich gestern eben die Ampelkoalition geeinigt. Da soll künftig ein Stufenmodell mit 10 Stufen gelten. Bei Wohnungen mit einer besonders schlechten Bilanz übernehmen die Vermieter 90% und die Mieter eben 10% der CO2-Steuer. Und wenn das Gebäude dem hohen Energiestandard EH55 entspricht, das klingt jetzt kompliziert, aber das bedeutet einfach, das Gebäude verbraucht nur 55% der Energie, die ein Standardhaus benötigt, dann müssten die Vermieter tatsächlich gar keinen CO2-Preis mehr zahlen. Also je schlechter ein Haus saniert ist, desto mehr muss der Vermieter sich am CO2-Preis beteiligen. Und der Mieterbund, der hat sich da auch schon geäußert, der begrüßt die Änderungen grundsätzlich, hat mir der Präsident Lukas Siebenkotten gesagt. Aber das Ganze komme viel zu spät, weil die Steuer wurde 2021 geführt und erst 2023 müssen sich dann auch die VermieterInnen beteiligen.
Das bedeutet, dass dann die Mieterinnen und Mieter 2 Jahre lang es völlig alleine bezahlt haben, nämlich 21 und 22. Und das, obwohl es eigentlich dazu dienen sollte, beispielsweise nicht fossile Heizungsbetriebe oder Ähnliches sicherzustellen. Und das können nur die Vermieter, nicht die Mieter.
Ja, und außerdem kritisiert er, dass bei dem geplanten Stufenmodell in der besten Gebäudestufe, also wenn die Wohnung super gut gedämmt ist, die MieterInnen 100% der CO2-Steuer zahlen müssen. Aber umgekehrt, auf der schlechtesten Stufe müssen die VermieterInnen nicht 100% zahlen. Da müssen die MieterInnen eben immer noch 10% tragen. Also da sieht er immer noch eine Ungleichbehandlung.
Aber trotzdem können sich doch diejenigen freuen, die in einer energetisch schlecht sanierten Wohnung jetzt wohnen. Die sparen ja nach dem Modell am meisten.
Naja, trotzdem, die brauchen ja zum einen mehr Gas oder Öl und haben deswegen auch entsprechend hohe Nebenkosten. Mhm. Zum anderen kann es für die doppelt doof werden, nämlich wenn der Vermieter das Haus energetisch modernisiert. Weil die Kosten dafür kann er auf die Miete umlegen.
Nach bestimmten Regeln nicht mehr als 8% im Jahr. Aber im Endergebnis nach 12 bis 13 Jahren, das ist ein langer Zeitraum, das gebe ich zu, hat der Mieter dann alles alleine bezahlt.
Also gehen wir jetzt davon aus, der Vermieter modernisiert jetzt, weil er sagt, den CO2-Preis, den will ich auf lange Sicht nicht zahlen. Dann müssen die MieterInnen zum Beispiel aktuell noch komplett den CO2-Preis zahlen, aber auch dann später eben die Modernisierung über einen höheren Mietpreis. Da wäre man als Mieter so doppelt belastet.
Jetzt haben wir lange über die Änderungen gesprochen, aber sag nochmal konkret, wie wirkt sich das jetzt konkret auf die Miete aus bei uns?
Also bis 2023, da müssen ja noch die Mieter komplett den CO2-Preis übernehmen. Da geht der Mieterbund davon aus, dass ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt bis zu 130 Euro mehr pro Jahr zahlen muss, wenn sie in einer Wohnung mit Gasheizung wohnen. Bei Öl sind es sogar 190 Euro mehr pro Jahr. Und das Portal Verivox, das hat dann ausgerechnet, wie sich dieses Stufenmodell dann für die MieterInnen auswirken könnte. Demnach würden MieterInnen um bis zu 122 Euro im Jahr entlastet werden, je nachdem, wie effizient eben die Wohnung modernisiert ist. Und für die meisten MieterInnen lägen die Entlastungen zwischen 12 und 72 Euro im Jahr.
Also der CO2-Preis fürs Heizen, halten wir fest, soll in Zukunft nicht nur von den MieterInnen gezahlt werden, sondern auch von den Vermietern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gurken, Butter, Raps und Sonnenblumenöl, ja, sind entweder weg oder mehr als sie vorher gekostet haben zu finden in den Regalen. Heute kündigt ein Discounter an, dass er nochmal nachlegen will. Ein Sprecher zitiert das mit die Sprünge dort bei den Einkaufspreisen, die hätten wir noch nicht erlebt und nutzt das Wort Preisschock. Unser Reporter Stefan Beuting, der hat versucht, da mal pragmatisch mit umzugehen. Günstige Menüzusammenstellungen zum Beispiel, ein paar gute Ratschläge und den Blick aufs Ganze, der euch helfen kann, damit ihr keinen Schock bekommt.
Montagmorgen, Supermarkt. Ich bin hier, um für Nudelsalat einzukaufen. Und dieser Nudelsalat, der steht eigentlich sehr gut für das, was Annalena Baerbock Zeitenwende genannt hat.
Denn die Zutaten für meinen geliebten Nudelsalat, die verdichten die Preissteigerungen geradezu beispielhaft. Laut Info vom Statistischen Bundesamt kostet nämlich die Portion aktuell ein saftiges Drittel mehr als im letzten Jahr. Und die Inflationsrate, die steigt ja schon seit längerem. Ne? Dazu jetzt auch noch der Krieg, Verknappung verschiedener Lebensmittel wie Sonnenblumenöl. Das drückt auf die Stimmung und auf die Preise. Konkret auf meinen Nudelsalat bezogen heißt das Gurken plus 30, Tomaten 27, Eier 16% teurer und Sonnenblumenöl 29. Wobei?
Wo sonst das Sonnenblumenöl stand, nichts leer gefegt.
Alles weggehamstert. Zitzis. die Supermarktverkäuferin erzählt mir auch noch, dass Fleisch und Brot im Preis kräftig angezogen hätten. Da ich mir die Preise aber nicht ständig notiere und vergleiche, kann ich das natürlich schwer nachprüfen. Daher Anruf bei Bernhard Burdig, Verbraucherzentrale NRW, Abteilung Lebensmittel.
Das ist im Moment wirklich schwer. Also man müsste versuchen, kontinuierlich für einzelne Produkte, also produktscharf die Preise zu verfolgen. Dazu sind wir auch nicht in der Lage. Also wir sind jetzt keine Markt- und Preisberichterstattung. Unterm Strich glaube ich, dass über kurz oder lang so ziemlich alle Produkte im Preis steigen werden.
Für alle Sparfüchse. Bis sich die Preise alle angehoben haben, gibt's ein kleines Zeitfenster zum Schnäppchenjagen. Die Rezeptidee dazu: Rüblikuchen. Denn Zutaten wie Mandeln, Kokosraspeln und Möhren sind im Vergleich zum Vorjahr sogar billiger geworden.
Letzte Rettung hier: Möhren.
-13% gegenüber dem Vorjahr.
Genau, jetzt brauche ich noch Reismehl, Walnüsse und Mandeln. Die sind nämlich auch günstiger geworden.
Die Mandeln sind wirklich günstig. Weniger als 1 Euro für 100 Gramm. Ich gehe meine Runde nochmal ab. Gurke für 99 Cent, Cherrytomaten für 5 Euro das Kilo. Wenn ich bei der Sache einen Schritt zurückgehe, weniger auf die aktuelle Steigerung schaue, sondern auf den absoluten Preis, dann bleibt da vom Preisschock eigentlich nicht mehr viel Schockierendes übrig.
Also wenn wir zurückblicken über die vergangenen Jahrzehnte, sind die Preise für Lebensmittel eigentlich immer unter der Inflationsrate geblieben. Also weniger stark gestiegen als die sonstigen Lebenshaltungskosten. Lebensmittel sind faktisch eigentlich immer billiger geworden.
Im EU-Schnitt gaben Haushalte in den vergangenen Jahren etwa nur 12% ihres verfügbaren Einkommens für Lebensmittel aus. Deutschland liegt da traditionsgemäß nochmal drunter. Eigentlich ist es kein Schock, sondern eine Anpassung. Statt einer Preisexplosion können wir von einer Trendumkehr sprechen. Auch wenn die Weltlage düster ist und der Nudelsalat ein Drittel mehr kostet, haben die steigenden Preise einen positiven Nebeneffekt, sagt Bernhard Burdig.
Dass wir im Moment, also auch in den Haushalten, fast ein Drittel der Lebensmittel wegwerfen, hat natürlich auch etwas mit Wertschätzung zu tun und dass Lebensmittel überall zu niedrigsten Preisen verfügbar sind.
Billige Lebensmittel, die weggeworfen werden, das gab's doch viel zu lange. Nun könnten diese Preissteigerungen hier für mehr Bewusstsein sorgen. Zum Beispiel in Sachen Reste essen. Wir haben bei uns noch Kürbissuppe von Samstag und Ratatouille vom Sonntag.
Also meine Frau hat am Samstag eine Topinambur-Kartoffelsuppe gekocht, da ist noch was von übrig. Und gestern Abend gab es Bratkartoffeln, das ist so, da sind auch noch ein paar von übrig, ja.
Mehr Wertschätzung und Sparen, das geht. Seine Tipps: statt Impulskauf Einkaufsliste. Gerne mal für 3 Tage kochen und dann einfrieren. Saisonal und regional, aber mal ehrlich, das wissen wir doch eigentlich alle. Und für die Menschen, für die das wirklich gerade existenziell wird, für die sind doch nicht die Preissteigerungen bei den Schlangengurken das Problem.
Für die es ein Problem ist, ist dringend eine sozialpolitische Begleitung erforderlich. Das heißt für Lebensmittel zum Beispiel dringend die Anhebung der Hartz-IV-Sätze. Barrierearmer und diskriminierungsfreier Zugang zu kostenlosen Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen. Also all das, was für den Energiebereich gerade auch in der Politik diskutiert wird, das ist für Lebensmittel auch dringend notwendig. Und da sehe ich in der Politik im Moment noch nichts. Also das muss sofort auf die Tagesordnung kommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Amphibienwanderzeit aktuell. Und wenn Tiere wie der hier zum Beispiel wechselwarm sind, dann ist das echt eine harte Zeit gerade für sie. Ne? Passen ja ihren Körper die Umgebungstemperatur an. Bei Fröschen, so ist das. Und wenn es dann kalt draußen ist, dann kommen sie nicht so schnell vom Fleck und nicht so schnell zum Laichgewässer, als zum Beispiel bei warmem Wetter. Ich habe darüber mit Monika Hachtel gesprochen vom Naturschutzbund Nordrhein-Westfalen und wollte von ihr wissen, was im schlimmsten Fall den Fröschen denn jetzt passieren kann.
Also momentan sind die Temperaturen ja nur ein paar Grad unter Null, da kann nicht viel passieren. Aber auch wenn es stärker friert, ist das nicht schlimm. Also Amphibien sind ja eine evolutionsmäßig sehr alte Gruppe. Schon seit 400 Millionen Jahren kommen die mit den Temperaturen zurecht. Und im Frühjahr, dass es friert, ist ja eine normale Geschichte. Das heißt also, wenn die merken, die Temperaturen gehen runter und sie können sich nicht mehr so gut bewegen und es besteht die Gefahr, dass sie erfrieren, dann suchen sie frostfreie Verstecke auf. Also zum Beispiel unter Totholzhaufen oder auch Laubhaufen sind da ganz hilfreich. Da ist ja dann etwas wärmere Temperatur drunter. Oder sie verstecken sich auch mal in Mäuserlöchern. wenn sie schon im Gewässer angelangt sind, können sie sich auch da natürlich im Schlamm verstecken, weil in den Gewässern selber friert es ja jetzt bei den Temperaturen nicht.
Ich habe gelesen, es gibt so eine Art Frostschutzmittel, das die Tiere haben. Wie funktioniert das?
Das ist der zweite Punkt, ne, dass die Amphibien so ein natürliches Frostschutzmittel haben. Das sind verschiedene Stoffe, die einfach dazu führen, dass das Wasser in den Zellen nicht so schnell einfriert. Also der Tod durch Erfrieren ist ja, dass das Wasser in den Zellen einfriert, dann bilden sich Kristalle und dann werden die Zellwände kaputt gemacht. Und das ist dann halt der Tod durch Erfrieren. Mhm. Und die Amphibien können dann Stoffe produzieren, die in Zellen eingelagert werden und damit dann den Gefrierpunkt weiter nach unten setzen. Also dann friert das Wasser in den Zellen erst bei noch niedrigeren Temperaturen ein.
Oh, das hat sich die Natur ja clever überlegt. Was ist das denn genau für ein Stoff, dieses Frostschutzmittel da bei den Kröten und Fröschen?
Also das funktioniert fast genauso wie bei Frostschutzmittel beim Auto, ne, dass man also einen Stoff ins Wasser tut, der dann den Gefrierpunkt erniedrigt. Das ist bei den Amphibien teilweise erforscht. Also es gibt Glucose, das ist ein Zucker, der dann das Wasser in den Zellen süß macht. Und dementsprechend, das kann man selber auch ausprobieren, ne, wenn man Zucker in Wasser tut, dann friert es nicht so schnell. Mhm. Bei anderen Tieren ist es auch mal Glycerin. Und bei Amphibien ist auch Harnstoff interessanterweise nachgewiesen worden als natürliches Frostschutzmittel, was die Tiere produzieren können und dann wirklich ziemlich gezielt in die Zellen dann einbringen.
Jetzt sind viele Amphibien auf Wanderschaft und werden ja mit Zäunen geschützt, dass sie nicht überfahren werden auf der Straße. Wenn es jetzt ein bisschen kälter ist, ist das nicht sogar ein Vorteil, weil man sie da ja besser aufsammeln kann oder weil man ihnen besser helfen könnte?
Das spielt keine Rolle bei dem Amphibienschutz an Straßen. Also Amphibien sind generell eher träge, also nicht so schnell wie Spitzmäuse oder Mäuse. Also man hat also keine Probleme, die einfach in die Hand zu nehmen. Generell gilt aber natürlich schon, je geringer die Temperatur, desto langsamer. Das heißt, wenn es mal 20 Grad ist, was wir im Frühjahr selten haben, dann sind sie recht flink, aber immer noch für Menschen schnell zu greifen. Also spielt keine Rolle.
Und wenn Sie sagen, je kälter, desto langsamer bewegen sie sich vorwärts, das heißt, das große Wandern geht dann wieder los, wenn es wärmer wird?
Ja, genau. Also was die Amphibien jetzt schon machen, ist eine Pause einlegen, ne, weil die ja nachtaktiv sind und nachts friert es. Das heißt, die wandern dann in der Zeit nicht, weil sie dann tatsächlich erfrieren würden. Und dann gibt es so eine Wanderpause. Aber wenn es jetzt in ein paar Tagen wieder gutes Wetter für Amphibien gibt, nämlich Nachttemperaturen, die nicht unter 6 Grad sind und vielleicht sogar Regen oder zumindest Feuchtigkeit, dann kommt dann nochmal eine große Welle an Amphibien, die dann auch über die Straße wandert. Mhm. Das konzentriert sich dann tatsächlich nochmal.
Ja. Keinen großen Grund zur Sorge, höre ich da so ein bisschen raus. Monika Hartl vom Naturschutzbund Nordrhein-Westfalen. Danke, dass wir was über Amphibien und über Kröten und Frösche bei der Wanderung erfahren haben.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.